Franz Liszt ist 54, als er sich in Rom die Tonsur schneiden lässt. Abbé ist er jetzt, ein Kleriker. Im selben Jahr, 1865, veröffentlicht Wilhelm Busch eine Bildergeschichte, Der Virtuos. Ein Pianist spielt sich von Bild zu Bild mehr in Ekstase, von Introduzione über Maestoso bis zu Fortissimo, Vivacissimo und Finale Furioso. Frackschöße fliegen, die Hände vervielfachen, der Künstler verknotet sich, die Haare stehen zu Berg, das Instrument kracht aus den Fugen. Man könnte vermuten, dieser Comic sei die Karikatur eines Klavierabends mit Franz Liszt. Liszt hat den Typus des exzentrischen Klaviervirtuosen begründet und gepflegt, ein Magier an den Tasten, der aus dem Instrument alles herausholt, was geht, dessen Spiel die Zuhörer atemlos macht, die Zuhörerinnen erbleichen lässt und einen, der sich die pianistischen Stolperfallen lustvoll selber in die Noten komponiert hat. Alles, was richtig schwer ist. Nach Liszt sollte man das Instrument schließen, meinte voll Ehrfurcht sein Kollege Ignaz Moscheles. Die Musikwissenschaftlerin Dorothea Redepenning über Liszt's Virtuosenbiografie.
Das Modell dazu heißt Paganini. Der geht voran als Violinvirtuose. Und Liszt hat sich Paganini als Vorbild genommen, um die Art der Virtuosität, die Paganini auf der Violine erzielt hat, auf dem Klavier seinerseits sich zu erarbeiten. Man müsste, denke ich, für den Aspekt des Virtuosen auch noch mit einberechnen, dass das wohl aussieht wie Showpieces und wie Popstar, aber dass die Virtuosität in dem Zusammenhang immer die Kehrseite, quasi die Außenseite einer musikalischen Poesie ist, etwa so Don Juan-Fantasie. Das ist natürlich, ist das hochvirtuos und hocheffektvoll, aber es bringt zugleich, indem es so virtuos anspruchsvoll ist und glanzvoll ist, bringt es auch einen Aspekt dieses Werkes mit zum Vorschein. Das ist nie nur Selbstzweck.
Als Pianist war Franz Liszt ein Star. Er muss eine magische Ausstrahlung, etwas Dämonisches gehabt haben, wenn er spielte. Robert Schumann bewunderte diese Kraft, ein Publikum sich zu unterjochen, es zu heben, zu tragen und fallen zu lassen. Moderne Biografen haben sage und schreibe 3000 Konzerte gezählt, die Liszt im Lauf von nur 10 Jahren überall in Europa gegeben hat, von Lissabon bis St. Petersburg, von London bis Wien und Rom. Listomanie herrschte, wo er hinkam, der Weltbürger und klavierspielende Lebemann. Aber das Pianistische war nur eine Seite seiner Talente.
Das, was Liszt für uns heute nach wie vor interessant macht, ist, denke ich, vor allem seine unglaubliche Vielseitigkeit, sowohl als Interpret wie als Komponist, wie auch als Kulturpolitiker, als Manager von Kultur, als Schriftsteller in jeder Hinsicht. Aber wenn Sie jetzt mit dem Pianisten anfangen wollen, dann ist er da natürlich in dieser Welt einfach sowas wie ein Trendsetter gewesen. Also ich meine, er ist derjenige, der das Klavierrecital erfunden hat und damit in den 1830er Jahren bereits europaweite Erfolge hatte.
Von diesen Konzerterfolgen profitierten auch andere Komponisten zumal, die er mit Bearbeitungen bekannt machte.
Also das Konzept, was er als Pianist vertreten hat, ist wahrscheinlich ein bisschen was anderes, als was man sich heute unter einem Berufspianisten vorstellt. Insofern, als er immer Pianist und Komponist zugleich war und insofern auch, als er seine Aufgabe darin erblickt hat, für das Werk anderer Komponisten als Pianist einzutreten. Also er hatte große, große Erfolge, indem er beispielsweise die Lieder von Franz Schubert für Klavier bearbeitet hat und daraus zum Teil virtuose Klavierstücke gemacht hat. Erlkönig zum Beispiel oder Gretchen am Spinnrad, den ganzen Zyklus aus der Winterreise. Das ist ein ganz maßgeblicher Baustein für die spätere Popularität, etwa das Lied der Komponisten Schubert, das Liszt ihn transkribiert hat. Und in die gleiche Richtung weisen auch alle seine Opernparaphrasen. Er hat um die Zeit ja viel aus dem zeitgenössischen Opernrepertoire einzelne Stücke oder auch quasi so Potpourris zusammengestellt und daraus bühnenwirksame Klavierstücke gemacht.
Auch die Symphonien Beethovens hat Franz Liszt für Klavier bearbeitet und gespielt als sein eigenes Orchester. 1843 wurde er zum Kapellmeister am Hof in Weimar berufen. Er lebte hier in wilder Ehe mit einer russischen Fürstin, nachdem er sich von einer französischen Gräfin getrennt hatte. Mit Richard Wagner, später seinem Schwiegersohn, verband ihn eine nicht immer ungetrübte künstlerische Seelenverwandtschaft. Beide planten für Weimar ein Nibelungentheater als angemessenen Raum für Wagners Ring. Das Projekt kam nicht zustande, Bayreuth machte das Rennen, Liszt verließ die Goethestadt. Noch während der Weimarer Jahre hatte ihn eine Vision beschäftigt, nichts Geringeres wollte er, als die glanzvolle Geistesepoche der Klassiker Goethe und Schiller wiederzubeleben, er mit Richard Wagner.
Wenn man sich vorstellt, dass so ein Künstler, in solchen Verhältnissen lebend, französischsprachig, sich als Patriot zu Ungarn bekennend, was er dann sich in Weimar die Aufgabe stellt, hier jetzt das klassische Erbe fortzuführen, dann war das ein ziemlich kühnes Projekt. Er hat ganz früh in Weimar schon ein Projekt entworfen, Goethe-Stiftung hat er das genannt, wo jeweils aus allen Kunstsparten die besten Werke prämiert und gefördert werden sollte, sodass es ein Impuls sein sollte, den Dialog zwischen den Künsten zu befördern. Das war ein kühnes Projekt, was aber letztlich sich nicht verwirklicht hat. Und auf der gleichen Ebene liegt dann in Weimar sein Einsatz für den dann schon im Exil lebenden Richard Wagner. Der ist ja nach dem Dresdner Aufstand 1848-49 hat er fliehen müssen, weil er steckbrieflich gesucht wurde. Liszt hat ihn dennoch gefördert. Liszt hat 1850 den Lohengrin uraufgeführt und gezielt alle Wagnerschen Opern auf die Weimarer Bühne gebracht. Er hat das immer gezielt so gemacht, dass das irgendwelche Fürstengeburtstage oder Jubiläumsdaten, auf die hat er dann diese Aufführungen gesetzt, sodass das immer auch über die Region hinaus sichtbare Zeichen waren.
Franz Liszt, der Kulturmanager. Mehr als 6000 Briefe sind überliefert, mehr als 700 Kompositionen. Darunter eine Gattung, die von ihm, man kann sagen, erfunden worden ist, die sinfonische Dichtung. Dorothea Redepenning erläutert das Programm.
Die Idee, dass die Künste miteinander in Verbindung treten, dass sie sich gegenseitig bereichern, das ist das, was diesen symphonischen Dichtungen zugrunde liegt. Und man war Mitte des 19. Jahrhunderts der Meinung, dass die Symphonie mit Beethovens 9. Symphonie an ein Ende gekommen sei, dass man danach eigentlich keine Symphonie mehr schreiben könnte. Und die Idee, dann die Symphonie in der Richtung weiterzuführen, dass sie sich mit der Literatur verschwistert, das war ein für Liszt gangbarer Weg. Und das probiert er dann in verschiedenen symphonischen Dichtungen, sei es, dass er Hamlet als Modell nimmt oder Mazeppa oder Hugo-Gedichte oder Lamartine-Gedichte oder ein Gemälde, also unterschiedliche künstlerische Äußerungen als Modell nimmt und die dann mit den Mitteln der Musik weiterführt. Und der nächste Schritt ist dann, nachdem er so tatsächlich 9 symphonische Dichtungen geschrieben hat, die letzte davon ist Hungaria, Bekenntnis an sein Ungarn-Heimatland, dass er dann den nächsten Schritt geht und dann zur Symphonie geht. Und diese Symphonie verschwistert sich dann mit den Meisterwerken, wie er sagt, der Weltliteratur. Die Weltliteratur ist natürlich Goethes Wort. Und die Weltliteratur, eine Symphonie ist nach Goethes Faust und die andere ist nach Dantes Divina Commedia. Also deutlicher kann man das nicht artikulieren.
1861 verlässt Franz Liszt Weimar. Rom, Budapest und wiederum Weimar sind seine nächsten Stationen. Er unterrichtet Klavierschüler aus aller Welt. In Bayreuth ist er dabei, als Richard Wagner den Ring des Nibelungen zur Uraufführung bringt. 10 Jahre danach stirbt er in der Wagnerstadt. Anton Bruckner spielt zum Begräbnis die Orgel. Clara Schumann wird der Satz zugeschrieben, Liszt erregt Schrecken und Staunen, man geht mit ihm unter.
Die Äußerung von Clara tut ihm ein wenig Unrecht. Liszt war ja auch noch Schriftsteller und er hat über Robert Schumann und Clara Schumann ein großes Buch geschrieben, was zur Förderung und Propagierung dieser beiden Künstler erheblich beigetragen hat. Genauso wie er auch über Chopin eine Arbeit geschrieben hat, über Wagner hat er geschrieben. Er hat Kunstschriften verschiedentlicher Art verfasst, sodass die Kollegen ihm eigentlich eher dankbar sein müssten.
Heinrich Heine jedenfalls hat Franz Liszts Wirkung auf andere so charakterisiert. Ein Wunderdoktor der Musik, der wiederauferstandene Rattenfänger von Hameln.